Ja, liebe Geschwister, ich möchte auch noch mal grüßen und ich habe hier zwei Sachen hingestellt, nicht um vorzeitig auf unseren Hausputz hinzuweisen, sondern mir sind die beiden Gegenstände irgendwie noch mal ins Auge gefallen und gedacht, an den beiden Gegenständen, was die zu sagen haben, werde ich in meinem Leben oft irregeleitet. Wir hatten mal angefangen, uns mit der Frau am Jakobsbrunnen zu beschäftigen und ich habe gesagt, ich würde da gerne noch mal weitermachen dran. Und wenn ich hier an diesen Eimer denke und diese Frau, die unterwegs war, mit dem Krug Wasser zu schöpfen und der Jesus ihr sagte, wenn du mich gebeten, wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der mit dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Sie war mit einem Krug unterwegs und sie war mit Sicherheit auch mit einem Krug unterwegs, irgendwie ihr Herz, ihr Leben zu füllen. Wir haben einen kleinen Blick getan in das Leben von der Frau. Und wenn wir Johannes 4 aufschlagen und dann auch weiterlesen, ich möchte erstmal ab Vers 14 weiterlesen, wo dann steht, und der Jesus ihr sagen kann, wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, der wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm ein Quell Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Also für die, die zu Hause sind, also die Frau war natürlich mit dem Krug unterwegs, ich habe hier einen Eimer. Und die Frau in dieser Begegnheit hat, nachdem der Jesus sich ihr gezeigt hat, ihren Krug stehen lassen. Ich weiß nicht, ob du das kennst aus deinem Leben. Ich kenne das aus meinem Leben, dass ich oft versuche, irgendwie diesen Krug voll zu bekommen. Statt wirklich mich auf den einzulassen, der sich aufgemacht hat, von oben herab mir die Fülle zu geben und in mir eine Quelle aufzutun. Dann geht man vielleicht hin und merkt, Mensch, es ist leer. Und man greift zum Telefon und denkt, vielleicht kann der Bruder oder die Schwester mir jetzt was geben. Aber was haben wir einem anderen zu geben? Das Leben und das Herz kann doch nur unser Herr und Heiland voll machen. Und die Leiter, die soll für was anderes stehen. Die soll für mein Bemühen stehen, irgendwie doch Gott näher zu kommen. Ich weiß noch, als wir Teenies waren, als wir Jugendliche waren, wurde das immer hingestellt, Leitern in allen Größen, der Versuch des Menschen, Gott zu erreichen. Das war für mich so ein Bild gewesen, ich habe da irgendwie keinen richtigen Zugang zu gehabt. Ich habe aber einen Zugang zu gefunden, als ich in Gespräch war über den letzten Jahren mit Nachbarn. Manche, die hatten so wie so einen Trip-Trap, die hatten gesagt, ja, das mache ich. Ich durfte einem Nachbarn begegnen, der mir sein Bemühen erklärt hat über mehrere Jahre hinweg, der über 90 war. Der hat mir seine Lebensgeschichte erzählt und der hat mir erzählt, wie er unter Tränen Gottes Wort gelesen hat und auch die Nöte und Kriege im Alten Testament und hat gesagt, ich musste weinen darüber. Aber sein Reden war immer wieder, und ich möchte doch hoffen, dass mein Tun, das, was ich mache, ausreicht, um Gott zu gefallen. Und ich durfte ihm immer wieder eigentlich nur eins bekennen. Ich sage, ich bin so froh, dass für mein Versagen mein Herr und Heiland gestorben ist und dass er das alles in Ordnung gebracht hat. Ich habe gedacht, wie weit der sich bemüht hat. Der hat angefangen, seine Lebensgeschichte aufzuschreiben, um die seinen Kindern zu hinterlassen. Und er hat angefangen, für seine Kinder versucht, das Alte Testament zu erklären mit seinen Worten, damit die überhaupt reinkommen, irgendwie nach Gott zu suchen. Also was für eine Mühe der sich gemacht hat, wirklich, ich war da ehrfürchtig ein Stück vor, welche Mühe er sich gemacht hat, wirklich an Gott ranzukommen. Mir erzählt, wie er mindestens 4 oder 5 Mal im Krieg mit dem Leben davon gekommen ist und Gott ihn bewahrt hat. Ich habe dann öfters nach so einem Treffen gefragt, darf ich noch mit dir beten? Er hat gesagt, ja, darfst du, aber nur danken. Ich dachte, so nah dran. Und trotzdem hoffe, dass mein Bemühen, mein diese Leiter hochklettern ausreicht. Ich bin damals schon beschämt gewesen, wenn ich da war. Und wenn er danach, weil ich gebetet hatte, die Tränen auf den Augen hatte, dann sagte er, jetzt spiele ich dir noch was auf dem Klavier vor. Und dann spielt er mir, ich glaube, großer Gott, wir loben dich vor. Man ist sich auf der einen Seite so nah, auf der anderen Seite merkt man, es zerreißt einen. Es ist dieses Mühen da. Aber der Jesus ist derjenige, der sich auch hier wie bei dieser Frau heruntergemacht hat, um ihr zu begegnen, der sich ohne weiteres an diesen Brunnen gesetzt hat und schon da war, als die Frau kam. Wenn wir heute hier zusammen sind, wenn wir in Gottes Wort zusammenschauen wollen, wir haben es mit einem Herrn und Heiland zu tun, der schon da ist. Und der eigentlich darauf wartet, dass mein Herz und dein Herz sich ihm gegenüber öffnet. Ich muss auch daran denken, der Christoph hat eben im Matthäus, glaube ich, gelesen, wenn man dann nachher weiterliest, Lukas war es dann, mit den Emmaus-Jüngern steht es dann, brannte nicht unser Herz, dann wurden plötzlich die Augen aufgetan und der Jesus war verschwunden. Sie merkten, das war der Jesus, der die ganze Zeit mit mir geredet hat. Und ich glaube, wenn es darum geht, irgendwie dieses Wasser des Lebens, wo wir in der Offenbarung 22, Vers 17 finden, wer da will, der komm und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das, was eine Quelle ist, was man nicht in Eimern wegtransportieren kann. Ich kann dir nichts geben, was du mit nach Hause nehmen kannst. Ich kann dir nur ans Herz legen, mit dem in Verbindung zu kommen, der selber diese Quelle ist, der Jesus. Und der Jesus sich so ohne weiteres hingesetzt hat, das heißt eigentlich, es ist kein Abstand da gewesen. Nichts irgendwie, dass der Jesus sich so positioniert hat, dass die Frau dort am Jakobsbrunnen in irgendeiner Weise nicht die Nähe des Herrn Jesus hätte haben können. Wir hatten, als wir uns damit beschäftigt haben, gemerkt, dass dieser Hunger bei dieser Frau wach geworden ist und dass die Frau dann gesagt hat, gib mir von diesem Wasser. Und dass dann der Jesus hingegangen ist und sagt, und ich lese jetzt einfach nochmal diese Verse uns vor, ab Vers 16, Johannes 4, ab Vers 16, er spricht zu ihr, geh hin, rufe deinen Mann und komm hierher. Und die Frau antwortet und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann, denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du wahr geredet. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf dem Berg angebetet und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt da, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn jener kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin es, der mit dir redet. Und darüber kamen seine Jünger und wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Dennoch sagte niemand, was suchst du oder was redest du mit ihr? Die Frau nun ließ ihren Wasserkrug stehen und ging weg in die Stadt und sagte zu den Leuten, kommt, seht, ein Mensch, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Dieser ist doch nicht etwa der Christus. Sie gingen zu der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Wir haben uns das schon ein kleines Stück angeguckt, dass der Jesus ihr gesagt hatte, hol deinen Mann, und dann, dass der Jesus ihr offenbart hat, wie sie lebte, dass sie sagte, ich habe keinen Mann, hat der Jesus ihr gesagt, ja, 5 Männer hast du gehabt und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Ja, es ist wirklich klar, dass wenn wir es mit dem Herrn Jesus zu tun haben und wenn wir in einem Gespräch mit dem Herrn Jesus sind, dann wird unser Leben offenbar. Dann wird offenbar, wie es bei uns aussieht und wie der Zustand ist. Und das ist nicht nur so, dass diese eine Sache offenbar wurde, die wir hier gelesen haben. Als die Frau dann in die Stadt ging, sagte sie, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Ihr komplettes Leben war offenbar vor dem Herrn Jesus. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir geht das so, dass es für mich in meinem Leben oft klar war, dass es große Dinge gab, die der Jesus angesprochen hat, wo er seinen Finger drauf gelegt hat und es für mich klar war, das gilt es ins Licht zu bringen, das gilt es zu regeln. Aber alles. Es gab bei mir im Leben oft Dinge, wo ich froh war, dass man wusste, man ist so angetippt, so eben angetippt. Und dass ich dann irgendwie froh war, dass dieses Gefühl weg war dann, dass der Jesus dann nicht mehr mit dieser Sache über mich geredet hat. Und dann manchmal manche Zeit vergangen ist und der Jesus wieder angetippt hat. Auch das in deiner Herzenswelt ist zu regeln. Auch das in deinen Gedanken ist ins Licht zu bringen. Bei der Frau, die bekennt das so, er hat mir alles gesagt. Und die Frage an mich heute Morgen und vielleicht auch an dich, darf der Jesus dir alles sagen? Wie stellt es um dich? Bis dahin sind wir eigentlich gewesen in der Betrachtung, und ich mir selber dann das nochmal anhöre, tut es mir leid, dass manches vielleicht zu weit gegriffen oder auch zu kompliziert war von mir ausgedrückt. Der Frau ist bewusst, sie hat es hier mit jemandem zu tun, mit einem Mann Gottes. Wenn wir das lesen, so in Vers 19, und die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Und wenn sie merkt, es ist ein Mann Gottes, dann geht es darum, wie komme ich mit Gott in Verbindung? Und deshalb steht eigentlich diese Leiter hier. Die Frau, die hat das so direkt in ihrem Kopf und in ihrer Fragestellung und sagt zu dem Herrn Jesus, unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet. Und wir haben hineingeschaut, dass die Samariter eigentlich Ausländer waren, dass es ein Mischlingsvolk war, dass sie nicht zum Volk Israel dagehörten. Und da sie keinen Zugang hatten zum Tempel, hatten die, weil sie unterrichtet waren im Wort Gottes, dort angebetet am Berg. Ich kann es jetzt nicht aussprechen, den Namen. Und die Juden haben in Jerusalem angebetet, und sie konfrontiert den Herrn Jesus damit und sagt, was ist jetzt der Ort, wo anzubeten ist? Der Jesus, der weist darauf hin, dass es was Neues ist, was kommt. Was Neues, was gekommen ist durch ihn. Ich lese uns die Verse einfach nochmal vor, ab Vers 22. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt da, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm, Ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn jener kommt, wird er uns alles verkündigen. Wisst ihr, wir sind, wenn wir in der Mittwochsbetrachtung sind, im Galaterbrief. Und da geht es einfach darum, zu schauen darauf, dass der Jesus wirklich freigemacht hat und dass da welche, die sich wieder gebunden hatten an das Gesetz, dass der Apostel Paulus das schonungslos aufdenkt und sagt, entweder du versuchst wirklich durch Gesetz und Gebote wirklich alles zu erfüllen oder die Gnade, beides zusammen geht nicht. Und mir ist darüber eine Stelle wichtig geworden und die, denke ich, auch mit hineinspricht in die Gerechtigkeit und in dieses Wasser des Lebens, was der Jesus anbietet aus dem Römerbrief. Ich möchte uns da einfach jetzt noch so ein paar Verse vorstellen. Ende Römer 9 ab Vers 30 bis Römer 10 Vers 3. Dass die Nationen, die nach der Gerechtigkeit streben, Gerechtigkeit erlangt haben, eine Gerechtigkeit, die aus Glauben ist. Israel aber, das einem Gesetz der Gerechtigkeit nachgestrebt ist, nicht zum Gesetz gelangt. Warum? Weil es nicht aus Glauben, sondern aus Werken geschah. Sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes, wie geschrieben steht. Siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Strauchels, und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schande werden. Brüder, das Wohlgefallen meines Herzens und mein Flehen für sie zu Gott ist, dass sie gerettet werden. Denn ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht mit rechter Erkenntnis. Denn da sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten und ihre eigene aufzurichten trachten, haben sie sich nicht der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Also wir merken, dass hier uns was hingestellt oder vorgestellt wird von denen, die keine Juden waren, zum Glauben gekommen sind ohne das Gesetz. Aber dass die Juden, die mit ganzem Herzen bemüht waren, wie so eine Leiter aufzusteigen, wirklich vor Gott gerecht dazustehen, doch ihre eigene Gerechtigkeit aufgerichtet haben. Dass sie doch ihrem eigenen nachgegangen sind und Gottes Gerechtigkeit nicht erkannt haben. Und dann ist das, wo es mir drauf ankommt, ich habe es, glaube ich, halb falsch gelesen, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Es geht eigentlich darum, in unserem Leben, dass wir uns wirklich dem, der gerecht ist, unterwerfen mit unserem Leben. Dass wir den wirklich mit unserem Leben ganz anerkennen, der gerecht ist und der heilig macht und der gerecht spricht. Dass wir merken, wir haben nichts aus uns, was wir Gott entgegenbringen können, dass wir gerecht dastehen. Aber wir können uns dem unterwerfen, der gerecht ist. Und Gott spricht die gerecht, ja, die sich ihm unterwerfen. Wir lesen da gleich nochmal weiter ein paar Verse zu im Römerbrief. Das hat mir zu schaffen gemacht mit unserem Nachbarn. Ich glaube, in der Nacht zu seinem eigentlich 94. Geburtstag hat Gott ihn in die Ewigkeit gerufen. Ich weiß nicht, wo er stand mit seinem Herzen. Es hat mich manche Träne auch gekostet und manches Gebet um ihn. Um seine Frau eine Gerechtigkeit aufzurichten aus eigenem Können, eine Leiter hochzusteigen, Gott näher zu kommen. Aber der Herr Jesus und Gott hat wie hier in dieser Begebenheit sich so auf den Weg nach unten gemacht. Der ist dieser Frau begegnet und er hat sich dieser Frau gezeigt dort an dem Jakobsbrunnen. Liebe Geschwister, um diese Quelle zu haben, ist es notwendig, mit dem, der die Quelle des Lebens ist, in Verbindung zu stehen. Aber mir ist in meinem Leben auch eins wichtig geworden. Es geht darum, wenn wir mit dem Herrn Jesus in Verbindung kommen und der Jesus etwas ans Fließen lässt, dass das weiterfließt. Und hier wird von der Anbetung gesprochen. Es geht nicht, dass Gott uns begegnet und uns alles gibt und unser Leben nicht voll Dank ihm gegenüber ist und der Dank ihm zurückströmt, sowohl in Worten wie in Taten. Keine Tat und nichts zu tun bringt uns in Verbindung mit Gott. Aber wenn wir in Verbindung mit dem Herrn Jesus kommen, dann ist es gut, dass es anfängt zu strömen, weil sonst stockt es. Dann geht's nicht weiter, der Fluss. Ich hatte mal, und das ist schon einige Jahre her, gehört in einer Predigt über das Tote Meer. Wie erbärmlich das ist, ein Meer, wo kein Leben drin ist, weil es Zuflüsse hat, aber keinen Abfluss. Alles kommt zum Erliegen. Eine Quelle, die ins ewige Leben quillt. Und es ist notwendig für mich und vielleicht auch für dich, immer wieder uns von dem Herrn Jesus anstecken und anzünden zu lassen, dass wirklich seine Liebe und dass seine Wahrheit und sein Geist so ans Fließen kommt in unserem Leben. Wir haben zwei Dinge gelesen, wenn es um Anbetung geht. Wer Gott anbeten will, der muss ihn in Geist und in Wahrheit anbieten. Wahrheit, ich denke, ist was, was vollkommen durchleuchtet ist von dem Licht Gottes. Es geht nicht, dass wir irgendwie Dinge in unserem Leben mitschleppen, wo Gott schon seinen Finger drauf gelegt haben und ihn in Freude und in Geist und in Wahrheit anbeten können. Es geht darum, dass wir die Dinge aus unserem Leben raustun. Und ich finde, eines der schönsten Sachen in dieser Begegenheit und die für mich eigentlich auch so mit ein Schlüssel dafür ist, wie der Herr Jesus redet. Diese Frau wusste unheimlich viel aus dem Wort Gottes. Die kannte mit Sicherheit, wenn die hier so zitiert, 5. Mose 18, wo prophezeit wird, es wird ein Prophet kommen, gleich Mose, der Prophet war, der Herrscher war, der alles in sich vereinte und der wird euch das verkündigen. Also in 5. Mose 18 wird das uns vorausgesagt. Also Gottes Wort war in dieser Frau schon lebendig, das hatte so eine Vorarbeit getan und jetzt konnte, als sie Gottes Wort irgendwie zitierte und sagte, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird, wenn jener kommt, wird er uns allen verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin es, der mit dir redet. Und damit war alles gesagt. Dieses Ich bin es ist die gleiche Art von Offenbarung, die der Mose erfahren hat, als er an dem brennenden Dornbusch war. Gott stellt sich vor, ich bin, der ich bin. Ich bin der immer war, der immer sein wird und der immer ist. Ich bin der Ewige. Wie oft mangelt es mir daran, dass der Jesus sich so vor mein Herz stellen kann als der Ewige, weil mein Herz voll ist mit anderen Dingen. Und es braucht irgendwie auch eine Zeit davon losgeeist zu werden. Die Umstände, die um uns herum sind, wie können die einen gefangen nehmen? Und man hat innerlich nicht die Freiheit, das Herz und das Auge auf den zu sehen, der da ist, der gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage. Und der ist, der ich bin es, dem alle Macht gegeben ist, der von Ewigkeit ist. Das hat bei der Frau alles ausgelöst, dass sie in dem Moment, wo der Jesus das sagte, so ähnlich wie bei den Emmaus-Jüngern, als der Jesus vor ihnen stand, war er schon weg. Und hier in dem Moment, als der Jesus sich als der er wirklich ist, vor das Auge dieser Frau gestellt hat, kamen die Jünger wieder. Und eigentlich konnten die Jünger nur eins sehen. Und es wäre schön, wenn andere das an uns sehen könnten. Diese Frau hat mit dem Herrn Jesus gesprochen. Das war das Einzige, was sichtbar war. Und wir haben oft so klassische Geschichten im Kopf, wie kommt es irgendwie mit dem Herrn Jesus in Verbindung zu kommen? Und es ist so einfach. Und ich möchte uns diese Einfachheit noch vorlesen aus Römer 10, wie einfach es ist, wirklich mit dem Herrn Jesus in Verbindung zu kommen. Ich lese mal ab Vers 9. Dies ist das Wort des Glaubens, das wir predigen, dass wenn du mit deinem Munde Jesus als Herrn bekennst und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschande werden. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn er ist Herr über alle und er ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Der Hauptvers, wo es mir drauf ankommt, ist der, denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit. Ich glaube, das können wir hier dieser Frau so abverspüren. Sie hat mit ihrem Herzen das voll erfasst, dass es mit dem lebendigen Gott, mit dem verheißen Messias zu tun hat und dass der sich zu ihr herabgeneigt hat und dass er in ihr dieses Wasser entzündet hat, dieses Wasser des Lebens. Denn sie ließ ihren Krug stehen und ihr Mund ging auf in der Stadt, in der sie lebte, von dem Herrn Jesus übersprudeln zu werden und von dem Herrn Jesus zu verkündigen. Und es war nichts mehr in ihrem Herzen, irgendwie was verborgen war. Mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit. Das ist das, was keiner eigentlich sehen kann. Aber die Auswirkung davon, die wird sichtbar. Wenn ein Herz von dem Herrn Jesus voll ist, das wird sichtbar, dass es übersprudelt. Und das meinte ich so ein Stück damit, dass wenn der Jesus dieses Wasser des Lebens gibt, das muss fließen, das muss ans Fließen kommen. Wenn ich nochmal hier komme zu unserer Leiter, glaub mir, ich komme diese Woche, wenn ich in die Woche gehe, wieder da rein, Bemühungen meines Lebens zu haben, Dinge zu tun, auch gute Sachen zu tun. Und ich bin froh, vielleicht, wenn ich eine Leiter sehe, dass ich daran erinnere, ich bin abhängig, ganz alleine von Herrn Jesus und von dem, was er gibt. Und wenn jemand auf dich zukommt, vielleicht einen Eimer Wasser gefüllt zu haben, gib mir doch mal was. Du, ich brauche dich jetzt. Verweise auf den, der wirklich geben kann, der Herr Jesus. Und wenn du selbst derjenige bist, der irgendwie den Eimer voll gemacht haben möchte, klammer dich an Herrn Jesus, auch wenn es Tränen kostet, wenn Dinge offenbar werden. Ich kenne das aus meinem Leben zu Genüge. Der Jesus, der möchte dich an diese Quelle führen. Und auf welche Art und Weise das der Jesus macht, und das ist mir gerade im Johannesevangelium so groß geworden. Vor dreieinhalb oder vier Jahren war ich mal irgendwie ein Wochenende mit dem Erik Juncker zusammen und er sagte irgendwie, wenn er Hauskreis macht, er liest mit den Leuten über 8 oder 12 Wochen die ersten 4 Kapitel des Johannesevangeliums. Mir ist das so bewusst geworden, wenn ich in die Nähe des Herrn Jesus will, ich brauche bestimmt ein Jahr dafür, in diesen 4 Kapiteln zu Hause zu sein, um wirklich zielsicher einen Zugriff zu haben. Wie komme ich mit meinem Herrn in Verbindung? Wie finde ich wieder an seine Hand? Wie kann ich mit ihm unterwegs sein? Und es ist so wertvoll, diese Kapitel wirklich als Grundlage zu haben, um mit dem Herrn Jesus zu leben. Ich möchte dir fast anbieten, wenn du Sehnsucht danach hast, ich lese mit dir zusammen diese Kapitel. Und mir ist etwas besonders groß geworden von dem Apostel Johannes. Der Jesus hat ihn gerufen und er hatte ein Gefäß, mit dem man kein Wasser halten kann. Er war dabei, seine Netze zu flicken, als der Jesus ihn gerufen hatte. Er war dabei, wieder Vorrat sein Handwerkszeug brauchbar zu machen, um zu fischen, um sich zu versorgen. Und von diesen Netzen wurde der Apostel Johannes weggerufen vom Herrn Jesus und er sagt, komm, folge mir nach. Er ließ die eigenen Möglichkeiten, was zu erreichen, liegen und er ließ auch seinen Vater zurück. Und er folgte dem Herrn Jesus nach. Und wenn wir diese Begebenheit hier lesen, die wir nur im Johannesevangelium finden, können wir die doch nur deshalb finden, weil der Apostel Johannes so nahen Umgang hatte mit dem Herrn Jesus, dass da, wo keiner von den Jüngern dabei war, der Jesus diese Begebenheit doch dem Johannes erzählen oder offenbaren konnte, bis in die Details, die wir heute gelesen haben. Was für ein naher Umgang des Apostel Johannes mit dem Herrn Jesus, dass diese Sache, die eigentlich keiner wissen konnte, der Jesus den Johannes so nah rangelassen hat und ihm das mitgeteilt hat, dass wir das heute lesen konnten. Was für einen nahen Umgang hatte der Apostel Johannes, dass wenn er sich selber zweimal im Johannesevangelium beschreibt, als den beschreibt, den der Jesus lieb hat. Nicht, weil der Jesus die anderen weniger lieb hat, aber die Bewertung und den Wert in der eigenen Person darin zu haben, ich bin geliebt von dem Herrn Jesus. Und wenn du Probleme hast mit deinem Wert und mit dem, wer du bist, du hast einen Wert, der größer ist wie alles, was du erreichen kannst. Du hast einen Wert und kannst einen Wert haben, dass du geliebt bist von dem Herrn Jesus. Und das ist mehr wie alles andere. Und wenn er über sich selber redet, ist das ihm Grund genug, darüber zu reden. Ich bin der, der geliebt ist von dem Herrn Jesus. Möchtest du das als Wert über dein Leben schreiben? Ich bin derjenige, der geliebt ist von dem Herrn Jesus. Und das kann einen ausfüllen. Und das kann einen satt machen, geliebt zu sein von dem Herrn Jesus. Und mir ist das gerade in Beschäftigung hier mit dem vierten Kapitel, und das ist ja noch lange nicht zu Ende, so wichtig geworden. Weißt du, durch das Wort Gottes möchte der Jesus dich in die gleiche Nähe zu ihm ziehen, wie er den Johannes gezogen hat. Er möchte auf die gleiche Art und Weise durch das Wort Gottes dir Anteil geben an seinen Gedanken und an seinem Herzen. Und ich finde, das ist was total Wunderbares. Wollen wir das irgendwie neu suchen, dass wir nicht suchen, irgendwas zu erreichen, sondern dass wir den Herrn Jesus selber suchen. Der Jesus möchte sich zeigen. Glaub mir, das geht mir groß und dann sitze ich auch wie gestern da und dann ist es plötzlich so weit weg. Wir sind auf sein Tun angewiesen. Wir sind darauf angewiesen, dass er sich uns nähert. Wir können mit einer Leiter, mit unseren Mühen das nicht erreichen. Aber der Jesus ist schon da und ist auch heute schon da und möchte gegenwärtig sein. Das ist das, was ich euch mitgeben wollte, da wir ein paar Minuten einfach auch noch brauchen für das, was da ist an Ankündigungen. Vielleicht hat jemand ein Lied oder können noch zwei oder drei Brüder mit uns zusammen beten. Und dann wollen wir einen Blick nach vorne tun, auch in die Woche hinein.